Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen ganz herzlichen, schönen guten Morgen. In den nächsten 2 Stunden haben Sie hier die Gelegenheit, mit dem Intendanten vom Deutschlandradio, mit Stefan Raue, zu sprechen. Und zwar unter unserer kostenfreien Telefonnummer der 0800 2254 2254, oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Dann schreiben Sie bitte an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und zwar alles, was Sie wissen wollen in Sachen Deutschlandfunkkultur. Was gefällt Ihnen bei uns besonders gut? Was finden Sie, können wir vielleicht auch besser machen? Womit hadern Sie? All das können wir besprechen mit Stefan Raue. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie gekommen sind. Schönen guten Morgen, Herr Raue.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie schon Zeit gehabt, heute Morgen Deutschlandfunk Kultur zu hören? Sind Sie begleitet worden in den Tag?
Wenn Sie es niemandem weiter verraten, ich bin mit dem Auto hierher gekommen vom Hotel und habe das Autoradio angehabt, und da läuft Deutschlandfunk Kultur, und da habe ich einen sehr aufgeweckten Zeitfachmann gehört, der über unsere Schwierigkeiten mit der Uhr und mit der Zeitumstellung, der was erzählt hat. Worüber ich mich aber besonders gefreut habe, aber das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ist, dass danach dann ein toller Song von Nina Simone kam. Und dann fängt ein Samstag gut an, wenn Nina Simone anfängt.
Also auch die Mischung, ne? Da sind wir gleich bei einem ganz wichtigen Teil ganz unseres Programms. Mischung, Wort, Musik. Also da hat natürlich auch jeder so seine eigenen Gedanken dazu. Aber auf jeden Fall, gute Laune ist für Sie also offenbar wichtig. Was begleitet Sie noch gut in den Tag? Was brauchen Sie?
Also heute speziell, auch wenn Sie es niemand weiter erzählen, das Erste kann man noch weiter erzählen. Ich habe aus dem Hotelfenster geschaut und habe Sonne gesehen und habe Bäume gesehen, die deutliche Knospen auch zeigen. Das hat mich gefreut. Und das Zweite war, aber das ist jetzt wirklich eine Bagatelle, als ich das Auto hier vom Funkhaus abgestellt habe, bin ich durch Zufall an einem kleinen Opel vorbeigekommen, der ein Wuppertaler Kennzeichen hatte. Und da ich aus Wuppertal stamme, habe ich gedacht, das ist ein gutes Zeichen, wenn ein kleiner Opel mit Wuppertaler Kennzeichen vor einem Berliner Funkhaus steht.
Also das sind alles so Dinge, die den Tag schön machen, das stimmt. Und dann schalten Sie die Nachrichten ein und nur schlechte Nachrichten. Was macht das mit Ihnen?
Naja, also ich bin ja gelernter politischer Journalist und war auch mal Chef einer Nachrichtenredaktion. Man lernt dann natürlich einen Umgang. Vor allen Dingen geht es ja manchmal um politische Dinge, Ränke, schwierige Einschätzungen, Haushaltsverhandlungen und so weiter und so fort. Das kann man gut in Routine abarbeiten. Aber ich erinnere mich doch an verschiedene Situationen, wo mich die Nachrichten, die ich zu transportieren hatte, doch schwer mitgenommen haben. Ich denke mal an die sogenannten Jugoslawienkriege, also fürchterliche Bürgerkriege ganz bei uns in der Nachbarschaft. Der Ukraine-Krieg ist genauso etwas. Das sind Dinge, 9-11, das fürchterliche Geschehen in New York. Das sind Dinge, die vergisst man in seinem ganzen Leben nicht. Und da muss man schon abgebrüht sein, wenn man das nicht an sich rankommen lässt. Aber als Nachrichtenjournalist muss man damit umgehen können.
Wenn Sie jetzt Radio hören, also wir haben gehört, Sie kommen natürlich aus dem Geschäft, auch vielleicht überhaupt zur Person Stefan Raue, damit Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen wissen, wen Sie jetzt hier so am anderen Ende haben, die nächsten zwei Stunden. Sie sind seit 2018 Intendant hier im Deutschlandradio, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova. Vorher waren Sie trimedialer Chefredakteur beim MDR. Davor waren Sie beim ZDF unter anderem stellvertretender Leiter in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Und ganz früher, jetzt überspringe ich ein paar Stationen, waren Sie Reporter beim WDR. Also Sie kennen sich ganz gut aus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich mal sagen.
Ja, ich habe volontiert bei einer Zeitung, der Jugendzeitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Unter anderem hatte eine andere Station bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen,
also eine
Lokalredaktion. Diese Lokalredaktionszeit war eine ganz tolle, hat mich sehr geprägt, auch weil jeden Tag was anders war und man mit seinem Kugelschreiber und seinem Papierblock rausgehen konnte und Reportagen machen konnte. Ja, ich habe Nachrichtenagentur habe ich nicht gehabt, aber sonst habe ich eigentlich alle Bereiche gehabt, und bin eigentlich gelernter Historiker, und ist ein tolles Berufsleben, wenn man so viele Stationen mal erlebt hat. Und man erlebt eben auch, dass jedes Haus, jeder Sender, jeder Verlag ein eigenes Seelenleben hat, eine Eigenart hat.
Und auch jede Gegend in Deutschland, ne?
Also das ist ja gerade. Ja, das war auch ziemlich bunt. Es gibt kaum eine Region, in der ich nicht gearbeitet habe. Doch Norddeutschland war ich zwar häufig beruflich, aber in Norddeutschland, das nördlichste, war, glaube ich, mein Studium in Bielefeld.
Oh ja, na gut, da sage ich jetzt als Hannoveranerin, komme ich noch von nördlicher weg. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ja nicht verkehrt, wenn man im Deutschlandradio Intendant ist. Also auch die verschiedenen Regionen Deutschlands so ein bisschen mental vielleicht auch schon mal sich angeguckt zu haben. Wenn Sie Radio hören, können Sie eigentlich unbefangen Radio hören? Sind Sie da Hörer oder sind Sie immer Intendant?
Das kommt ganz auf meine Tagesform an. Es gibt manchmal Tage, in denen ich so angespannt bin, dass ich dann wirklich aus meiner Jobrolle nicht rauskomme. Mhm. Aber es ist auch häufig so, dass ich, also ich höre meistens Radio, wenn ich Auto fahre oder wenn ich unterwegs bin. Und dann bin ich immer im Zweikampf, im inneren Zweikampf. Ich habe eine unglaubliche Anzahl von CDs in meinem Auto rumfliegen. Und ich habe das Radioprogramm. Und die Diskussion besteht immer darin, nehme ich jetzt eine CD aus meinem Vorrat oder höre ich weiter Radio? Und dem Radio gelingt es doch überraschend häufig, diesen Diskurs zu gewinnen, ja, und dieses Duell zu gewinnen und sich durchzusetzen. Und zwar, indem einfach gut anmoderiert wird, indem Thema angetextet wird und aufgemacht wird, von dem ich erstmal gar nicht gedacht habe, dass es mich interessiert. Hm. Aber es gelingt den Kolleginnen und Kollegen dann doch, mich dazu verführen, dann doch die Sendung weiter zu hören. Und das finde ich immer sehr schön. Das ist ein schöner, kreativer Prozess.
Das ist ja eigentlich das, was wir auch wollen im Radio, oder? Also dieses die Kuratoren sein von verschiedenen Themen. Also wenn wir jetzt vom Linearen, vom Radio hören, reden, was tatsächlich so aus dem Autoradio beispielsweise.
Das ist hochmodern. Ne? Das ist vor 20, 30, 40 Jahren. War das Radio, auch Fernsehen, natürlich viel stärker Einbahnstraße. Ne? Eine große Antenne strahlt in alle Welt aus und alle halten den Atem an und hören oder sehen etwas, was aus der Zentrale kommt. Aber wir haben uns in den letzten Jahrzehnten alle verändert in der Nutzung unserer Medien. Und es ist viel stärker, also wir sind viel stärker gewohnt, dass diejenigen, die Medien machen, uns gewissermaßen das Medium, das gemacht ist, auch vor die Tür legen, klingeln und sagen, das könnte dich interessieren. Damit müssen wir auch arbeiten.
Genau, das ist ja heute auch wahrscheinlich unser Thema. Also wann schalten unsere Hörerinnen, unsere Hörer ein, das Deutschlandradio, Deutschlandfunk Kultur? Wann hören sie uns und warum hören sie uns eigentlich? Rufen sie uns an unter der 0800 2254 2254 oder schreiben sie gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Intendant Stefan Raue ist hier, um ja ihre Anregungen, ihre Kritik, ihre Fragen entgegenzunehmen. Sie haben eben, Herr Raue, gesagt, wenn ich angespannt bin. Also als Intendant einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt kann ich mir vorstellen, ist die Anspannung im vergangenen Jahr ganz schön angewachsen, wenn ich mir vorstelle, wie viel Kritik es am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Nicht erst wirklich seit dem Skandal beim RBB, aber seitdem hat es ja doch der zugenommen. Wie sehr bläst Ihnen als Vertreter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich in Gesprächen mit politisch entscheidenden Personen der Wind ins Gesicht?
Na, der weht immer ins Gesicht und das geht allen Journalisten so. Da sind wir Öffentlich-Rechtlichen nicht auf einer Insel, sondern das geht den Zeitungsleuten genauso wie den Privatfunkern. Medien sind nie heiß geliebt. Medien sind immer, kritische Medien gerade, sind immer ein bisschen Spielverderber, sind ein bisschen immer gegen den Strich, stellen kritische Fragen. Also stören manchmal so ein bisschen den Friedhof. Nur die Friedhofsruhe. Deswegen, darüber darf man sich nicht wundern. Dann darf man nicht Journalist werden, wenn man solche Kritik nicht aushalten kann. Was das Schwierige in dem letzten Jahr ist und war, dass man mit normalen oder in wichtigen, grundlegenden Diskussionen gar nicht mehr durchgekommen ist, weil es alles unter dem Vorzeichen war, wie geht ihr mit dem Geld um? Greift ihr da was für euch ab? Seid ihr gierig? Fahrt ihr zu große Autos? Habt ihr zu viel Luxus um euch herum und so weiter und so fort. Und solche Diskussionen müssen sein, wenn etwas passiert. Auch das ist völlig klar. Das markieren wir ja auch, wenn es im politischen oder im wirtschaftlichen Raum irgendwo passiert. Da dürfen
also
uns auch
wir
nicht drüber beschweren.
Ja,
wir Journalisten klagen das auch an. Aber das Problem ist natürlich, wenn so etwas über ein Jahr geht, und man jeden Tag mit irgendwelchen Presseanfragen behagt wird, wie viel Geld man verdient und warum man so viel verdient und warum man nicht weniger verdient und warum man das Auto fährt und nicht das, dann nimmt das natürlich extreme Kraft und Konzentration auf das, was eigentlich das Wesentliche ist, nämlich gutes Programm zu machen und vor allen Dingen gutes Programm zu machen, was in 10, 15 Jahren auch noch gehört wird. Aber das klingt jetzt larmoyant und gejammer, das will ich gar nicht sagen, dass diese ganze Krise ist von uns Öffentlich-Rechtlichen auch selbst angestoßen worden oder wir sind die Verursacher, deswegen müssen wir uns damit auch auseinandersetzen. Nur Sie haben ja danach gefragt, warum man so angespannt ist. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Man hat das Gefühl, man müsste eigentlich das und das und das diskutieren und regeln und für die Zukunft auch regeln. Kommt aber nicht dazu, ja, weil man sich mit den Spesenabrechnungen beschäftigen muss.
Ja, ich habe jetzt gedacht, dass Sie vor allem also auch so in politischen Runden, weil es ja auch immer wieder darum geht, also wie viel sollen die Haushalte in Deutschland zahlen? Sollen sie überhaupt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen? Auch mit diesen Diskussionen müssen Sie sich ja permanent beschäftigen. Es wird in verschiedenen Bundesländern immer härter gegen den auch von hoher Stelle aus gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschossen. Wie geht's Ihnen damit? Wie ist die Auseinandersetzung?
Wenn das in einer offenen und respektvollen Weise geschieht, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und das ist ja, ich hatte in den 5 Jahren, in denen ich Intendant bin, hatte ich die Freude, 2-mal mit Karlsruhe zu tun zu haben, mit dem Verfassungsgericht. Und dort sind solche Streitfragen höchstrichterlich entschieden worden. Das ist sehr spannend gewesen, diese Verfahren, weil die Richter sehr tief gebohrt haben, sehr viel nachgefragt haben, warum die Sache so sein muss und nicht anders und warum es einen Rundfunkbeitrag geben muss und nicht eine andere Konstruktion und so weiter. Und danach ist das aber sehr gründlich auch entschieden worden. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man das bei allen Seiten jetzt erstmal respektiert, was in Karlsruhe auch gesagt worden ist und entschieden worden ist und dann auf der Basis weiter diskutiert und weiterentwickelt. Was für mich keinen Sinn macht, aber in anderen politischen Themen im Übrigen auch nicht, ist, dass man praktisch das ignoriert und immer wieder auf den Punkt Null zurückgeht und wieder so tut, als ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk morgen neu gegründet oder auch völlig abgeschafft werden kann.
Ja.
Dafür gibt es eine eindeutige Rechtslage. Aber das so ist die Zeit, da müssen wir uns mit auseinandersetzen.
Aber also, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern muss, das, Sie haben ja selber gesagt, also Sie versuchen immer auf die nächsten 15 Jahre auch zu gucken. Jetzt ist gerade von der Rundfunkkommission, da sind die Bundesländer drin vertreten, also politisch die Bundesländer drin vertreten. Von der Rundfunkkommission war jetzt ein Zukunftsrat, ist jetzt ein Zukunftsrat beschlossen und auch besetzt worden. Also unabhängige Experten sollen Vorschläge machen zur Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie finden Sie das?
Ja, ist nichts gegen zu sagen. Die Menschen, die jetzt in diesem Zukunftsrat sitzen, sind ja bekannt auch. Bringen eine große Expertise mit. Es ist allerdings auch nicht so, dass nicht vorher schon drüber diskutiert wurde und auch nicht drüber diskutiert wird. Das Wichtige für diesen Zukunftsrat wird sein, aber ich bin nicht in dem Zukunftsrat. Wir sind ja ganz bewusst auch außen vor gelassen, was völlig in Ordnung ist.
Also alle Praktiker.
Alle Öffentlich-Rechtlichen, dem Punkt. Ist die Frage, die man diesem Zukunftsrat stellt. Was soll er? Ja, was soll er machen? Soll er über eine künftige große Struktur nachdenken? Soll er über eine Weiterentwicklung des Auftrags nachdenken? Soll er über Reduzierung oder Erweiterung nachdenken? Soll er über die Herausforderungen der digitalen Welt nachdenken? Also diese zentrale Frage, mit der diese klugen Menschen, die da zusammensitzen werden, sich beschäftigen sollen, die ist für mich die wesentliche. Und das ist für mich noch nicht ganz klar. Aber wie gesagt, ich bin in dem Verfahren nicht drin. Da kann ich
Welche Frage würden Sie denn gerne geklärt haben? Welche wäre Ihre Frage?
Für mich ist die spannendste Frage, welche Medienwelt diese Experten in 10, 15 Jahren sehen. Weil das ist eine Frage, die uns auch hier im Haus umtreibt. Das ist die Frage, die Verlage, Privatfunk, Fernsehen und uns umtreibt. Das weiß keiner. Der Medienwandel ist so wahnsinnig schnell und so sprunghaft, dass vor 5 bis 10 Jahren hätte keiner gesehen, welche Dinge im Augenblick gefragt sind und in welche Richtung das geht und welche Richtung auch die technische Entwicklung geht. Und insofern würde mich bei diesen Experten interessieren, wo sehen die Medienlandschaft in Deutschland und Europa in 10, 15 Jahren und welche Rolle spielt in dieser Medienlandschaft der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Mhm.
Welche Rolle spielt in Ihrem Leben Deutschlandfunk Kultur? Das wollen wir jetzt heute auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wissen. Vielleicht auch, wie sehen Sie die Medienlandschaft in 10, 15 Jahren? Aber auch, was haben Sie heute Morgen gehört oder was hätten Sie gerne gehört? Unter der 0800 2254 2254 können Sie uns anrufen und hier mit dem Intendanten Stefan Raue sprechen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Die nehmen wir uns dann natürlich auch vor. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich begrüße Martina Rademacher. Frau Rademacher, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind Deutschlandfunk Kulturhörerin.
Immer, jeden Tag.
Was?
Rauf und runter.
Womit steigen Sie ein?
Mit dem Studio 9. Morgens gleich. Ab 6. So.
Ab 6, also ein früher Tag. Und dann hören Sie uns. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie hören tatsächlich das lineare Radio, machen Radio in einer, was weiß ich, am Bett an und dann...
In der Küche oder so, ja. Mhm. Ja, und dann ist es prompt da. Also es ist immer derselbe Sender, den ich höre. Also es ist Ihr Sender, weil der kommt auch als einziger rüber. Andere Sender kriege ich gar nicht rein, die rauschen und knistern und das Programm ist auch nicht gut. Aber davon, Ihr Sender ist der einzige, der wirklich glasklar einfach rüberkommt. Durch ein ganz normales analoges Radio.
Das ist schon mal interessant, oder Herr Raue? Also so technische Gegebenheiten. Wir unterhalten uns viel über Inhalt. Technische Gegebenheiten ist ja auch eine Aufgabe, die Sie im Blick haben müssen. Wie kommt das Radio eigentlich zu den Leuten?
Ja, das ist richtig. Und das hat sich auch verändert. Im Übrigen, guten Morgen, Frau Rademacher.
Ja, das
ist eine ganz wichtige Sache, weil sie verändert sich ja total. Ne? In der Zeit, in der ich mit Radio zu tun hatte, habe ich einen großen Löwe Opta Empfangsgerät gehabt. Da glimmte dann noch ein grünes Lämpchen, wenn es dann sendebereit war. War UKW, es gab ein paar Tasten und das war UKW-Verbreitung. Inzwischen, dann gibt es DAB, digitales terrestrisches Radio mit einer höheren Qualität, mit einer ganz anderen Denke und System. Dann ist aber vor allen Dingen das Streaming über Internet natürlich immer wichtiger geworden. Über unsere Audiothek nutzen viele, sagen wir mal, diese App, um Radioprogramm zu hören. Es gibt dann noch ein bisschen Kabelverbreitung, Satellitenverbreitung. Also es gibt ganz verschiedene Arten, wie man zu Radio kommt. Allen gemeinsam ist, und da spricht Frau Rademacher, glaube ich, was sehr, sehr Richtiges an, Menschen, die ein Kulturprogramm, ein Informationsprogramm wie Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova, ein junges Wissensprogramm hören, ganz bewusst so einen Kanal wählen, haben auch eine hohe Anforderung an die technische Qualität. Mhm. Das merkt man, das ist wie abends, wenn man ins Konzert geht. Wenn man in ein schönes Konzert geht, dann möchte man auch, dass die Akustik in dem Saal gut ist. Dann will man das nicht wie auf der Straße mal so nebenher hören. Und deswegen müssen wir da auch sehr viel Wert drauf legen und sehr viel auch Ressourcen für verwenden. Das ist ein teurer Spaß. Die Verbreitung unserer Programme kostet viele Millionen im Jahr, aber es lohnt sich, weil unsere Hörerinnen und Hörer wirklich auch Qualität schätzen und, wie Frau Rademacher das ja sagte, das auch für ein wichtiges Argument halten für uns.
Frau Rademacher, was würden Sie sich wünschen? Was kann sich noch verbessern bei uns?
Das Einzige, was ich noch vermisse, das ist tatsächlich Kultur, also das ist die deutschsprachige, so wollen wir sagen, Hannes Wader. Mhm. Hannes Wader vermisse ich sehr. Der kommt überhaupt nicht mehr rüber. Der kommt nicht mehr, ich höre ihn nicht mehr. Dass solche Musik oder solche, ja, sowas, folkloristisches Gut, das fehlt im Moment. Das ist ganz weg. Das ist ganz weg. Was fehlt sonst?
Wenn Ihnen nichts einfällt, weiter was fehlt, dann sind wir ja zufrieden. Musik, ja. Sondersendungen haben wir natürlich durchaus in der Nacht auch da deutsche Musik.
Habe ich. Und ich höre jeden Morgen, also nicht jeden Sonntag höre ich diese Club Lounge. Das ist klasse. Also sowas, das haben die anderen nicht. Das bieten keine anderen Sender und da höre ich auch gar nicht woanders rein, das ist doch Quatsch. Und auch die Information, gucken Sie, ich habe überhaupt gar keinen Fernsehanschluss. Ich bin nicht verkabelt, ich bin also völlig, ich habe kein Fernseher, ich kann gar nicht, ich will das auch nicht mehr. Mhm. Die haben das ja mal digitalisiert und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Ja. Und aber wenn ich Ihren Radiosender höre, bin ich über alles informiert und immer sofort auf den Punkt.
Frau Rademacher, das freuen wir uns drüber. Nehmen das mit der Musik nochmal mit, auch in die Musikredaktion und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Machen Sie es gut. Tschüss, Frau Rademacher. Und ich begrüße ganz herzlich am Telefon Uwe Schiller. Schönen guten Tag, Herr Schiller.
Ja, schönen guten Tag, Schiller, mein Name. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Sendung gehen, aber wo ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe.
Ja, wenn der Intendant irgendwie Ihnen sein Ohr schenkt, ist doch gute Sache, oder?
Ja, also ich wollte ein positives Statement prinzipiell für die öffentlich-rechtlichen Medien abgeben, der sich die für eine besonders Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, dass ich die für extrem wichtig halte, so als Gegengewicht zu anderen Medien. Und dass ich auch der Meinung bin, dass Kritik berechtigt ist aber dass da Missbrauch betrieben wird von bestimmter Seite. Also dass da teilweise auch Kampagnen gefahren werden gegen öffentlich-rechtliche Medien, meistens von rechts, aber auch, ja, ich nenne es mal beim Namen, Springerpässe, teilweise auch von Seiten FAZ, dass ich das Gefühl habe, bei aller, wie gesagt, berechtigten Kritik, dass da noch andere Interessen dahinter stecken. Und man sieht es ja in Österreich, in England, dass wirklich überall versucht wird, die öffentlich-rechtlichen zu bekämpfen oder
das Wasser abzugraben.
Das war die Formulierung, die ich gewünscht habe. Und wie gesagt, ich hätte auch eine Menge an Kritik, aber insgesamt ist es, ist das nach wie vor eine ganz wichtige Säule unserer Demokratie. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was da bei Gruner und Ja abgelaufen ist, wie da wichtige Zeitschriften gecancelt werden und so, da finde ich die Öffentlich-Rechtlichen nach wie vor extrem wichtig. Ja, so.
Herr Schiller, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben aber durchaus Kritik. Kritik bringt uns ja weiter. Was haben Sie an Kritik vorzubringen?
Ui, da hätte ich natürlich eine Menge. Also was mich nervt, ich switch oft zwischen Deutschlandradio zwischen Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Da hört man oft teilweise parallel dieselben Berichte. Ja, gerade, also ich höre das gerade gerne morgens oder vormittags.
Interessanter Punkt, ja. Herr Raue. Parallel.
Dann, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Punkt anbringe, wie gesagt, das sind insgesamt sehe ich das positiv, aber was ich schon auch nervig finde, ist, dass es für mich, gerade beim Sender Deutschlandfunk, es gibt ein bisschen zu viel an Nachrichten. Also da wird alle halbe Stunde laut Nachrichten. Ich kann mir denken, was da der Hintergedanke ist, aber wenn ich das aus ganz egoistischer, aus meiner Perspektive sehe, mich nervt das ein bisschen, mir ist es ein zu viel an Nachrichten. Es gibt einige Punkte, das ist ganz klar. Aber da würde jetzt die Sendezeit vielleicht nicht ausreichen.
Und wir wollen ja auch noch darauf antworten. Herr Raue will ja auch noch irgendwie darauf eingehen. Herr Schiller, also die zwei Punkte parallel auf Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk ähnliche oder gleiche Berichte und zu viel Nachrichten. Die nehmen wir jetzt mal mit, Herr Raue.
Ja, also das ist, da kann man, habe ich ja gar keine Noten zu erteilen dazu, sondern Sie haben völlig recht, Herr Schiller, kann ich gut nachvollziehen, die Bemerkung. Da ist ja auch viel, sagen wir, persönliche Einstellung dazu, ne? Der eine kann gar nicht genug Nachrichten hören und der anderen ist der Takt dann zu dicht. Mir geht es manchmal tatsächlich auch so, dass ich denke, ach, jetzt nicht schon wieder den Nachrichtentakt. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, dass im Radio manche Menschen, gerade wenn sie mit dem Auto unterwegs sind und während der Fahrt Radio hören, dann nur eine kurze Zeit hören und andere nur kurz einschalten, also die auch einen Anspruch haben, wenn sie nur 20 Minuten Radio hören, dann auch Nachrichten zu bekommen. Also so hat jeder eine andere Herangehensweise an sein Radio hören. Und dass dieser Wiederholungseffekt oder dieser Parallellaufeffekt, den Sie beschreiben, naja, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass schon unterschiedliche, Sie gehören eigentlich zu den exotischen Hörerinnen und Hörern, die, sagen wir mal, zwischen den beiden Programmen häufig wechseln. Viele Menschen entscheiden sich für den einen, das eine Programm oder das andere. Denen fällt das dann nicht so auf. Und dann ist es natürlich so, wir haben im Ausland, im Inland eine Reihe von Korrespondenten, teilweise auch mit der ARD zusammen. Die machen für uns einen Beitrag zu einem wichtigen Thema. Und das nutzen wir dann, also allein um Ressourcen zu schonen, nutzen wir dann für die drei Programme dann auch aus und lassen dann nicht nochmal aufwendig einen neuen Beitrag zu machen, es sei denn, es gibt eine andere Lage. Aber wenn man viel hin und her schaltet, kann ich den Eindruck gut nachvollziehen. Aber ich glaube, Sie sind ein Edelhörer, wenn Sie sich so in den Programmen bewegen, oder ein besonderer Hörer, und Ihnen fällt das in besonderer Weise auf. Aber ich registriere das so und wir nehmen diese Kritik natürlich auch hier auf.
Herr Schiller, danke schön. Übrigens halbstündige Nachrichten beim Deutschlandfunk Kultur in der Primetime. Danach haben wir einmal in der Stunde Nachrichten. Nur falls Sie dann ab 9 die Nachrichten genug gehört haben oder nicht mehr halbstündig hören wollen, Deutschlandfunk Kultur als Tipp. Herr Schiller, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Danke, ebenso. Wiederhören.
Unser Tschüss. Hörer Frank Wolf aus dem Harz hat uns geschrieben und möchte wissen, wie wird man eigentlich zum Intendanten? Welche Umstände beziehungsweise Qualifikationen haben dazu geführt, aus Ihnen einen Intendanten werden zu lassen? Und sehen Sie sich unter Umständen als Galionsfigur? Das heißt, worin besteht Ihre tatsächliche Aufgabe beim Sender? Herr Rauer.
Ja, das sind aber... Wie viele Stunden haben wir Zeit? Nein, das sind
2 Minuten.
Also, Intendant, ich kann Ihnen sagen, wie es bei mir gewesen ist. Ich bin ja vorher, wurde gesagt, Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks gewesen. Trimedial, also für Hörfunk, Fernsehen und Online-Information. Und irgendwann sind Menschen an mich herangetreten und haben gesagt, sind eine Art Such- oder Findungskommission. Wir suchen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für so ein Amt. Sie bringen journalistische Expertise mit und haben auch schon größere Bereiche geführt und gemanagt. Haben Sie nicht Lust? Und dann gab es ein Findungskommissionstreffen. Da hat jeder der Kandidaten und Kandidatin eine Stunde hat den Fragen sich gestellt, wie man sich den Nationalen Hörfunk vorstellt, wie man mit vielen Menschen umgeht und wie man führt, welches Führungsprinzip man hat, ob man eher kooperativ führt oder eher autoritär führt, wie wichtig einem überhaupt das Radio ist, wie wichtig einem die Kultur ist, und so weiter und so fort. Da gab es, also die Findungskommission hat mich da gelöchert und die anderen auch. Und dann hat die Findungskommission irgendwann mal abgestimmt und hat sich auf einen Kandidaten, das war in diesem Falle ich, geeinigt. Dann hat der Verwaltungsrat darüber abgestimmt und der Verwaltungsrat hat dann hat mich gewählt und hat dann mit diesem Wahlergebnis ist in den Hörfunkrat gegangen, das ist das andere Aufsichtsgremium. Und die mussten dann eben auch oder haben dann auch abgestimmt, haben mich auch gelöchert viele Stunden und dann habe ich die notwendige Mehrheit, wenn auch nur damals knapp, bekommen und dann habe ich einen Intendantenvertrag für 5 Jahre bekommen, der ist im letzten Jahr verlängert worden.
Diese Vision, ich glaube, Sie haben auch gesagt, also Sie wurden nach einer Vision gefragt. Mit welcher Vision sind Sie angetreten?
Mit mehreren. Mir war wichtig, den Nationalen Hörfunk, der ein sehr spitzes Profil hat, mit seiner Information, mit der Kultur, mit der Wissenschaft, ihn auszurichten in den nächsten Jahren auf ein größeres Publikum. Wir sind total glücklich mit dem Publikum, was wir haben und das wächst ja auch und nimmt ja auch zu und das ist wirklich kein Selbstläufer, das ist ein großes Verdienst der Kolleginnen und Kollegen, die hier die tollen Programme machen. Aber ich glaube, der Nationale Hörfunk mit diesen wichtigen zentralen Themen, der darf sich nicht im Funkhaus verstecken und sagen, wir geben uns mit dem Publikum zufrieden, was wir über die vielen Jahre haben, sondern wir müssen auch neue Publika erreichen, jüngere Publika erreichen.
Wie versuchen wir das?
Oder wir versuchen das, indem wir neue Formate probieren, indem wir in neue Formate von Audio gehen, also Podcast-Entwicklung machen, Dialogentwicklung machen und versuchen mal zu schauen, wie in der Welt des Hörfunks die digitale Welt eben sich auch durchsetzt. Da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, was früher das Hörertelefon war oder jetzt bei uns, ist ja fast etwas altmodisch unser Modell hier, ist natürlich durch die neue digitale Welt ganz anders möglich. In sozialen Netzwerken wird ganz anders noch Dialog geübt. Darauf muss sich auch nationaler Hörfunk einstellen.
Übrigens, wo Sie gerade sagen, Hörerdialog, Alexander Tauscher hat uns geschrieben und sagt zum Beispiel, ist es nicht in Zeiten dieser vielen gesellschaftlichen Umbrüche und Widersprüche im Land Zeit, den beliebten nächtlichen Hörertalk 2254, also die Nummer, die wir jetzt hier auch gerade benutzen, wieder ins Programm zu nehmen? Die Sendung wäre ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal in der Nacht. Kein Sender bietet das inzwischen mehr an. Also da haben wir ja dieses Tradition, Neuerung. Also Sie haben es eben fast ein bisschen altmodisch bezeichnet, aber es muss ja beides parallel gefahren werden. Wie lange kann man das machen?
Ja, zum einen zu dem Thema Hörertelefon und Dialog. Wir haben vor einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahren eine neue Abteilung gegründet, die sich mit Diskurs und Dialog und so weiter beschäftigt. Also wir entwickeln dort auch neue Formate. Man muss mit 20, 25-jährigen Menschen heute eine andere Form von Dialog führen, als das mit Älteren oder mit unser eins ist. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Und die Weiterentwicklung der neuen Formate, da läuft eben vieles auch über mal probieren. Und wenn es nicht probiert, muss man es sein lassen und wieder was Neues machen. In dieser Medienwelt hat keiner irgendwie ein Patentrezept, das über das, was beim Publikum in kürzester Zeit gut ankommt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Intendant Stefan Raue, 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, und die hat gewählt, wenn ich hier jetzt auf den Knopf auch noch drücken könnte, Michael Meinhardt. Schönen guten Morgen, Herr Meinhardt.
Guten Morgen. Ich steige extra noch mal ins Auto ein, damit das Geräusche nicht so verzerrt.
Ja.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Ich wollte zu dem Thema zwei Sachen zu meinen Vorgängern sagen. Als erstes würde ich nicht im Raum stehen lassen wollen, dass Hannes Wader für Folklore steht. Das ist schon ein Liedermacher, dessen Herz sehr weit links schlägt. Und das Zweite, was der andere Kollege mit den vielen Nachrichten schon angedeutet hat, mir persönlich ist zu wenig Kultur im Angebot für einen Sender, der sich Deutschlandfunk Kultur hört, und dafür zu viel Politik. Wenn ich Politik hören will, dann mache ich Deutschlandfunk an.
Mhm.
Ja. Aber von einem Sender Deutschlandfunk Kultur erwarte ich mehr kulturelle Themen, und auch wenn mich da nicht alles interessiert würde.
Wann hören Sie denn? Darf ich Sie mal fragen, Herr Meinhardt, wann hören Sie denn? Was
ich
ist
bin
da?
Außendienstler schon ganz Tag, wenn ich im Auto sitze. Und mache dann leider halt manchmal weg, weil mich bestimmte Dinge der aktuellen Politik einfach nerven. Da geht bei uns im Freundeskreis mittlerweile das Thema Radio aus, Weinflasche aus.
Aber wenn Sie zum Beispiel die Lesart hören, dann hören Sie Literatur. Wenn Sie die Tonart hören, dann hören Sie Musik. Was meinen Sie konkret mit, Sie hören nur Politik?
Na, zu viel, nicht nur, zu viel. Nur, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt, also zu viel. Mhm. Gerade wenn es um die ganze Ukraine-Geschichte geht. Kann ich auch vieles nicht unterschreiben von dem. Das kommt noch dazu, aber es ist auch ein subjektives Empfinden. Wenn das andere anders empfinden, sage ich okay. Und ich switch dann sowieso auf MDR-Kultur um. Da ist es aber ähnlich, aber Gott sei Dank nie zur gleichen Zeit. Also man findet immer etwas.
Herr Rau.
Ja, hallo Herr Meinhardt. Ja, ich kann das auch nachvollziehen. In der Branche, also in den Medien, im Augenblick wird auch sehr darüber diskutiert, ob nicht dieser Eindruck, den Sie haben, von vielen Menschen geteilt wird, nämlich, dass es im Augenblick wirklich mit den politischen Problemen auch genug ist. Die politischen Probleme kümmern sich um so eine Einstellung nicht, die gibt es weiter, aber wir haben mit den vielen Jahren Corona, mit Ukraine, mit Klima und so weiter und so fort eine ganze Reihe von riesigen, großen Themen, die uns quälen und beschäftigen und so weiter. Und da haben viele Menschen auch so das Gefühl, es reicht auch irgendwann. Ich habe noch mein privates Leben, ich habe mein berufliches Leben, ich habe meine eigenen Sorgen, ich habe die politischen Probleme, die ich ja auch nicht ignoriere, aber das jetzt nun auch noch 24 Stunden am Tag über die Medien auch noch auf mich einfließen zu lassen,
Ich bin sehr, sehr politisch interessiert und verfolge diese Dinge extremst, aber wenn ich dann einen Sender einschaltet, der Kultur im Namen trägt. Dann möchte ich das bitte ausgeblendet haben, sonst brauche ich es nicht.
Aber wobei sich doch die kulturelle Szene würde sich jetzt natürlich doch stark dafür einsetzen. Sie findet ja statt in unserer Zeit heute und setzt sich Kultur mit den Themen der Zeit auseinander. Ist Ihnen das zu viel?
Wenn sich eine kulturelle Szene damit befasst und damit auseinandersetzt, völlig okay. Aber oftmals passiert es ja völlig losgelöst. Also es hat überhaupt nichts mehr mit Kultur zu tun, sondern es geht nur noch um Politik. Wenn sich Liedermacher mit den aktuellen Problemen auseinandersetzen, bin ich völlig d'accord. Mhm. Ja? Aber mein persönliches Empfinden, ich sage es nochmals, kann sein, aber mein persönliches Empfinden ist, dass zu viel pure Politik über diesen Sender läuft. Mhm. Dann habe ich andere Sender, wenn ich das will.
Ja, also das ist eine interessante Geschichte. Wir haben in den letzten Jahren ein bisschen was verändert in der Zusammensetzung des Programms, auch in der Gewichtung der Sendung, vor allen Dingen der aktuellen Sendung, weil wir gesagt haben, die Leute switchen nicht immer hin und her zwischen den Programmen, und jemand, der ein Kulturprogramm hört, der muss auch einen Eindruck von dem haben, was in der Welt passiert, nicht nur im Kulturellen, sondern links. Aber es ist natürlich immer eine Geschmacksfrage und eine Frage der persönlichen Gewichtung. Und bei Ihnen ist es ein Ticken zu viel. Also ich akzeptiere das sehr.
Wir nehmen jetzt nochmal den Hörer Allard Hübler mit in die Runde. Vielleicht mit einer ähnlichen oder anderen Meinung. Herr Hübler oder Herr Hübler? Ja. Hallo, schönen guten Tag.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde die Unterhaltung sehr interessant. Auch wenn ich sagen muss, das soll jetzt keinesfalls als persönlicher Angriff rüberkommen, aber ist es nicht ein bisschen selbstgerecht, gerade der Beginn der Sendung, zu sagen, naja, also es stört uns, dass wir kritisiert werden, es hält uns von unserer Arbeit ab, aber die Kritik kommt ja nicht von irgendwoher, und diese Kritik dafür ist ja der Öffentlich-Rechtliche vollkommen selbstverantwortlich. Mhm. Und da war jetzt der Tenor so am Anfang der Sendung, fand ich sehr stark, lag darin, das stört, das ist ein Problem für uns, wir können so nicht arbeiten, aber da muss man vielleicht die Probleme erstmal abstellen, bevor man wieder arbeitet.
Herr Raube, da ist wahrscheinlich das mit gemeint, was Sie am Anfang gesagt haben.
Ja, es ist gut, dass Sie das nachfragen, weil ich dann falsch verstanden worden wäre, Sie haben ja völlig recht, das ist ja nicht von außen gekommen, das Problem, sondern die Legitimationsdebatte und die Debatte darüber, was wir sollen und wie wir uns benehmen und wie wir mit dem Geld umgehen, die ist durch uns selbst verursacht gewesen, nicht durch uns als Deutsche. Radio. Wir sind in der Sache besonders getadelt und nicht getadelt worden, aber unabhängig davon das Gesamtsystem. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was ich am Anfang sagen wollte, ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen auch die Kraft dafür verwenden, wir müssen die Kreativität dafür verwenden, daraus zu lernen. Das ist völlig in Ordnung. Es ist nur so, und das ist bei allen Unternehmen, das ist nicht nur bei Medienunternehmen so, wenn solche Krisensituationen sind und wenn die Fragen von außen und das Nachbohren und so weiter in diese Details gehen und so weiter, das nimmt natürlich enorme Kraft. Und ich bin am Anfang gefragt worden, wie es mir so geht, warum ich da so angespannt bin. Da sage ich mir, manchmal denke ich mir, oh Mensch, eigentlich müssen wir uns darum und darum und darum kümmern und jetzt nicht darum, wie meine Reisequittungen abgerechnet werden. Nur das meinte ich, das war ein bisschen zugespitzt, aber ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen. Es gibt wichtige Dinge, und wenn die Legitimation zur Diskussion steht und wenn unsere Glaubwürdigkeit zur Diskussion steht, ist das natürlich die erste Priorität. Da zählt alles andere nicht. Insofern sind wir da, glaube ich, gar nicht auseinander.
Herr Hübler, was hören Sie bei uns und was würden Sie sich gerne anders wünschen? Weil eben wurde jetzt von Herrn Meinert gerade kritisiert, zu viel Politisches im Programm.
Für Deutschlandfunk Kultur kann ich das verstehen, aber ich höre vor allem Deutschlandfunk und auch schon sehr lange und finde das immer sehr schön. Wobei ich sagen muss, dass in den letzten Jahren der Deutschlandfunk doch sehr in die Belanglosigkeit abgerutscht ist. Es sind viele Themen, die einfach verglichen jetzt mit anderen internationalen Sendungen, verglichen mit der BBC oder mit internationalen Zeitungen einfach belanglos sind.
Sie wünschen sich mehr Tiefe? Sie wünschen sich mehr Tiefe?
Mehr internationale Verstrickungen und so ein bisschen weg von diesem, in der Mediathek gibt es ganz groß und ganz ausführlich bei mir sein, aber das gibt es anderswo genug. Der Deutschlandfunk sollte sich dann, und also alle öffentlich-rechtlichen Programme, darauf konzentrieren, meiner Ansicht nach, dass man wirklich tiefe Dinge nachfragt und das macht, was für andere Sender eben nicht möglich ist. Mhm. Da verliert er sich ein bisschen und das ist schade, weil ja eigentlich ist wunderbares Radio zu hören. Man hat wahnsinnig professionelle, angenehme Sprecher, man hat ein ganz anderes Setting als jetzt irgendwie einen unprofessionellen Podcast, der irgendwo über den Äther hört. Also da könnte sich Radio auch wiederfinden und ein bisschen stärker werden. Und der gesamte Öffentlich-Rechtliche wieder Relevanz gewinnen.
Relevanz gewinnen, Herr Raue, darum ja, bemühen wir uns ja eigentlich.
Genau. Und Herr Hübler hat da einen etwas anderen, also hat eine andere Auffassung oder ein anderes Gefühl dafür. Und das ist ja sein Ausdruck. Und so hört er das. Und das ist für uns natürlich auch eine Anregung, darüber nachzudenken. Es ist so, dass sind besonders stolz auf unsere Hintergrundangebote und die großen Hintergrundinformationssendungen. Wir sind besonders stolz auch auf unsere aktuelle Leiste, den Zeitfunk, also Informationen am Tage. Sie sprechen ja über den Deutschlandfunk, jetzt das Kölner Programm. Da ist eigentlich immer gesetzt der Anspruch, tief zu bohren, Hintergrund zu bieten und so weiter und so fort. Da würde ich Sie einladen, da vielleicht auch nochmal zu schauen, ob nicht das eine oder andere sich da findet. Ansonsten nehme ich diese Kritik einfach auf und wir werden die auch nochmal intern natürlich das auswerten. Das sollte nicht sein. Das ist der zentrale Auftrag von Deutschlandradio, Hintergrund zu bieten, nicht belanglos zu sein, Themen zu setzen, Hintergrund, Zusammenhänge zu bieten, große Schwerpunkte und Themenschwerpunkte zu bilden. Das ist unser Job. Alles andere können andere. Insofern nehme ich diese Kritik sehr ernst.
Herr Hübler, Dankeschön für den Anruf und auch an Herrn Meinhardt. Vielen Dank für den Anruf und ein schönes Wochenende noch. Ich möchte noch eine E-Mail jetzt gerade noch vorlesen. Ingmar Eckhardt hat uns geschrieben, für mich sind bildungsbürgerliche weiße Deutsche stark überrepräsentiert unter ihren Mitarbeitern, schreibt er hier. Dadurch fehlen mir viele Aspekte von Kultur, welche die Schichten anscheinend ignorieren, also diese Schichten, bildungsbürgerlich weiße Deutsche, ignorieren, weil noch nicht hochkulturell genug. Sieht man dieses Problem und wie soll es gelöst werden?
Ja, sowas, das ist ein wichtiges Thema. Das ist für uns auch intern ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das Thema Diversität oder eine Erweiterung unserer Perspektiven und so weiter permanent als Thema, auch in Workshops, Arbeitsgruppen, Projekten und so weiter. Das nehmen wir nicht leicht. Das ist ein Thema, was ja alle großen Organisationen angeht. Wir müssen Spiegel der Gesamtgesellschaft sein. Da gibt es allerdings ein paar Hindernisse, die muss man beachten. Das eine ist, wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen, zum Beispiel für unsere Volontariate. Wir haben das abgeschlossene Hochschulstudium nicht mehr zur wesentlichen Hürde auch für ein Volontariat. Wir haben versuchen, in der Vorauswahl bzw. in der Ansprache von Interessenten auch möglichst viele Menschen zu erreichen aus möglichst vielen Bereichen. Dennoch ist es so, wenn man dann über die Biografien schaut, derjenige, die sich da bewerben, das sind sehr, sehr viele, das sind dann doch, sagen wir mal, sehr viel klassische Deutschlandradio-Menschen, also mit eher geisteswissenschaftlichen Studiengängen, mit vielen internationalen Erfahrungen.
Wie sorgt man dafür, dann eine breitere Auswahl zu bekommen?
Indem man nochmal in den Auswahlgesprächen, wir haben ja mehrstufige Auswahlgespräche, nochmal anders hinhört, andere Themen setzt, andere Talente auch versucht zu locken. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass wir Menschen dazu ermutigen, aus allen möglichen Bereichen unserer Gesellschaft, sich bei uns überhaupt ins Spiel zu bringen. Es gibt so etwas, da muss man auch nicht drum herum reden. Deutschlandradio, das ist für viele, sagen wir mal, ein Etikett. Da ahnt man, was das ist. Das ist bildungsbürgerliches Information- und Kulturprogramm und da haben dann manche keine Lust oder manche sehen das als zu große Hürde und wir müssen schauen, dass wir mehr Menschen auch ansprechen, sich überhaupt bei uns, wie gesagt, über ein Praktikum, Volontariat oder über eine freie Mitarbeiter auch ins Spiel zu bringen. Das ist die wesentliche Aufgabe in dem Punkt.
Also was wir Herr Ingmar Eckhardt auf jeden Fall mitgeben können, ist, Sinne sind geschärft in diese Richtung. Und vielleicht jetzt hier nochmal den Kanal nutzen, Menschen auch aufzufordern, sich an uns ans Deutschlandradio heranzutrauen. Und da schreibt uns zum Beispiel Markus Dembrowski aus Weil am Rhein, dass er einerseits leidenschaftlicher Anhänger und Befürworter eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ist, hat verschiedene Punkte. Unter anderem schreibt er, damit die Gebührengelder vornehmlich in die Programme und deren Ausstrahlung fließen, würde er sich wünschen, dass sie weniger in die Verwaltung reingehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten noch mehr Anstrengungen unternehmen, damit dies so geschieht. Dazu gehört zum Beispiel auch schon begonnene, aber noch weiter auszubauende Nutzung von Synergien herauf. Wie weit ist man da?
Ja, da hat der Hörer völlig recht. Jetzt will ich aber zur Ehrenrettung unseres kleinen Hauses sagen, dass wir sehr sparsam aufgestellt sind. Wir sind ja ein sehr kleiner Sender, wir sind reiner Hörfunk und digitaler Audiosender mit einem klaren Profil, mit einem hohen Eigenproduktionsanteil. Wir machen sehr, sehr viel Programm selbst, unsere Redakteurinnen und Redakteure, unsere freien Autorinnen und Autoren und haben einen sehr kleinen Verwaltungsbereich. Wir haben nur zwei Direktionen, wir haben eine kleine Geschäftsleitung. Das ist bei uns alles sehr überschaubar. Aber der Hörer hat trotzdem völlig recht. Das gesamte öffentlich-rechtliche System müsste in den zentralen Verwaltungs- und Produktionsbereichen enger zusammenarbeiten. Dazu gibt es auch eine Menge Bemühungen. Es gibt eine große Verwaltungsreform, die von vielen Landesrundfunkanstalten und von uns auch angestoßen ist, damit wir in den Bereichen wie Lohn- und Honorarabrechnung, wie Einkauf, wie andere Dienstleistungen alle zusammenarbeiten, zentrale Serviceeinrichtungen auch schaffen. Der Gesetzgeber möchte das auch, der fordert das auch in den verschiedenen Gesetzen, die jetzt in der jüngsten Zeit auch auf die Bahn gebracht worden sind. Also das ist ein völlig richtiger Hinweis. Da hat man über Jahrzehnte sehr, sehr viel parallel gearbeitet. Das ist nicht aus bösem Willen geschehen, sondern weil jeder seinen eigenen Leuten am ehesten traut.
Unsere Hörerin Anne Weithaas geht noch weiter. Sie fragt, würde eine ARD-Anstalt nicht reichen? Würde nicht eine ARD-Anstalt für die kleine Bundesrepublik Deutschland reichen anstelle von 16 Landesrundfunkanstalten? Da spricht sie eben die ARD an, nicht den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, also da kann man wirklich trefflich lange drüber streiten. Und da hat jeder so seine eigene Erfahrung über die vielen Jahre im Berufsleben und aber auch als Hörerin und Hörer natürlich. Ich persönlich bin zunehmend skeptisch, was die großen Einheiten angeht. Ich will jetzt gar nicht auf das Verlagswesen reden und schauen und auf andere große Firmen, die sich übernommen haben, weil sie viel zu groß geworden sind, weil sie die Dinge gar nicht mehr richtig steuern konnten. In den Medien ist, sagen wir, eine überschaubare Einheit mit einem klaren Profil, mit einer engen Verbindung von Management und Autorinnen und Autoren und kreativen Kräften, ist schon sehr wichtig. Das ist auch, das spürt man den Programmen auch an, wenn da ein Laden nicht riesig groß ist, sondern bei sich ist. Aber auf der anderen Seite, das ZDF ist ein sehr, sehr großer Laden. Ich habe 15 Jahre beim ZDF gearbeitet. Die machen ein sehr, sehr erfolgreiches Programm, sehr profiliertes Programm. Also es spricht auch nichts gegen große Läden, aber meine Erfahrung hier gerade bei Deutschlandradio ist, dass das nicht verkehrt ist, dass es so ein doch sehr überschaubarer und sehr fast familiärer Laden ist, der auch ein Programm macht, zu dem jeder einzelne Kollege und jede Kollegin auch steht.
Was bei den Landesrundfunkanstalten vielleicht, also was wir da thematisch angliedern können, was ja wichtig ist für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sowohl die Region als auch die Metropole abzubilden, sämtliche Gebiete Deutschlands, wie wichtig nehmen Sie das? Wie ist da die Entwicklung?
Das ist zentral und das war in den Gerichtsverfahren auch in Karlsruhe sehr wichtig und das ist in den ganzen Gesetzgebungsverfahren der 16 Länder auch sehr wichtig. Die 16 Länder haben ja den Auftrag neu bestimmt, der öffentlich-rechtlichen, und haben sehr klar in dem Hörfunkbereich gesagt, die ARD-Landesrundfunkanstalten sind vor allem zuständig für die regionale Berichterstattung. Kultur, Information, Wissen, alles, was dazugehört. Und der Nationale Hörfunk Deutschlandradio ist mit seinen drei Programmen, also Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, beauftragt, ein nationales, umfassendes Programm zu machen für Wissen, Information und Kultur. Sehr klare Beauftragung und soll auch verhindern, dass sich dauernd Sender mehrfach auf den Füßen stehen und das Gleiche machen für doppeltes und dreifaches Geld. Und so eine klare Aufteilung der Aufträge finde ich schon sehr wichtig. Das ist auch wichtig für das Publikum, für den Bürger, der ja auch die Beiträge zahlt. Aber das ist in Deutschland, in unserem föderalen Staat, auch eigentlich ganz gut geregelt. Mhm. Die Landesrundfunkanstalten sind schon top, was regionale Berichterstattung angeht.
Wenn wir in unser eigenes Programm oder in unsere eigenen Programme gucken, aber jetzt sind wir ja bei Deutschlandfunk Kultur. Also auch wir müssen ja regionale und wollen ja regionale Gegebenheiten wahrnehmen. Es wurde ja jetzt gerade von Hörern auch angemahnt, tatsächlich die verschiedenen Personengruppen nicht zu übersehen. Das ist ja genauso Ost, West, Jung, Alt, aber eben auch Land, Stadt.
Ja, aber mit einer anderen Perspektive. Ich habe ja ein paar Jahre beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und da habe ich vor allen Dingen für ein Publikum aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gearbeitet, mit Themen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und das war ein Publikum, was sich mit der Region, mit den Besonderheiten, politisch, kulturell und so weiter besonders gut auskannte. Das heißt, die Berichterstattung konnte auf diesem Wissen, dem regionalen Wissen des Publikums auch aufbauen. Wir als nationaler Hörfunksender kümmern uns um regionale Themen, von denen wir vermuten, dass sie in anderen Regionen auch interessant sind. Also wenn etwas in Schleswig-Holstein passiert oder in Bayern passiert, prüfen wir das. Ist das interessant auch für jemand in der anderen Region, in Frankfurt, in Köln, im Ruhrgebiet, im Ostdeutschland? Und daraus ergibt sich eine andere Perspektive auf diese Länderthemen. Und das ist sehr ertragreich, das ist sehr spannend, weil man eine ganz andere Relevanzprüfung macht und auch ganz anders überlegen muss, wie man solche Themen übersetzt. Denn man kann dann nicht davon ausgehen, dass sich der Hörer aus Bayern mit den Dingen in Thüringen so top auskennt. Insofern muss man das Thema auch anders aufarbeiten und anders herleiten.
Unsere Hörerin Almut-Viktoria Schmidt ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
Guten Tag und guten Morgen.
Ich guten Morgen.
Habe nur zwei kleine Sächelchen, weil ich schreibfaul bin und seit Jahren dachte, oh, ich muss da mal schreiben. Und wunderbar, ich kann es direkt anbringen.
Dankeschön.
Nummer eins, erstmal Lob. Erstmal Lob. Fernseher abgeschafft und seit, ich glaube, 40 Jahren höre ich Ihren Sender. Das ist, und zwar mit großem Vergnügen, lange Nacht und Lesart und so. Also wunderbar. Lob, Lob, Lob. Aber, und ein Sprecher, den ich auch wunderbar finde, er sagt wunderbare Sachen, aber er nervt mich, wenn er nachts bei den Musiksendungen einen Text sagt und zack, kommt die Musik hinterher und die Musik ist aus und zack, kommt.
Zu schnell alles, oder wie?
Ja, es passt nicht ein halber Atemzug dazwischen. Und Töne haben einfach den Charakter, dass sie nachklingen. Also, aber das geht, also soll ich den Namen sagen?
Nein, oder lassen Sie das so? Besser, weil wir haben jetzt die anderen Kolleginnen und Kollegen nicht hier, die können sich nicht dazu äußern, aber wir nehmen es wahr, dass Ihnen jetzt mal das größere Thema ist ja das Schnelle, ne?
Ja,
Ihnen ist es
ja,
zu schnell.
Ja, ja, nee, es ist wirklich einer, der, wo es wirklich kaum, also.
Also auf die Musik achten, auf das Ende achten.
Ja, einfach, ich will ja wenigstens einen halben Atemzug haben, um zu sagen, oh, das war, ja, da war alles der Text dann schon vorbei. Egal. Und das andere ist, dass ich ein bisschen darunter leide, dass das Französische geht aus Ihrem Sender vollkommen weg zugunsten des Englischen. Und wenn ich dann höre, dass auf Mallorca die Schriftstellerin George Sand gelebt hat, dann bin ich echt fertig. Ja, das ist gemein. Also, ich weiß. Aber, und dann eben manche Frau, und es sind ja jetzt mehr Frauen als Sprecherinnen eingeteilt, die neigen dazu, überhaupt ein Maschinengewehrtempo in den Beiträgen anzuschlagen. Und das ist auch nicht so angenehm. Ich arbeite mit vielen jungen Menschen zusammen und es ist nicht so, dass ich denke, oh, das geht mir alles zu schnell, sondern ja.
Wir wollen zu viel in kurzer Zeit rüberbringen, Frau
ja,
Schmidt.
Ja, das bringt es nicht.
Aber genau, der Hinweis ist angekommen.
Viele ist oft in einem Satz mehr drin als in 10, die ich nicht verstehe, weil es zu schnell geht, weil ich überfordert bin. Also nicht nur wegen meinem Alter, sondern einfach, ein Kopf hat einfach nur eine gewisse Möglichkeit, Dinge aufzunehmen. Und das ist das Angenehme bei Ihrem Programm, dass ich viele wunderbare, vielseitige, politische, kulturelle und so weiter Sachen als Anregungen kriege. Aber wenn ich übersprudelt werde, dann weiß ich hinterher einfach nicht mehr, was Sache war. Ja.
Frau Schmidt, wir nehmen uns das jetzt sofort zu Herzen und wir danken ganz herzlich für Ihre Anregungen und Kritik, aber auch für das Lob. Wir bekommen über unsere E-Mail-Gespräch@deutschlandfunkkultur.de viel Lob von unseren Hörerinnen und Hörern, Herr Raue. Deutschlandfunk Kultur ist ein ganz wichtiger Informationsbringer für mich, gute Moderatoren. Die Gäste dürfen ausreden und es gibt intelligente Fragen. Man spürt, dass sich die Gäste wohlfühlen. Dafür zahle ich gerne Rundfunkgebühren, schreibt Ernst Ackermann. Tom, unser Hörer Tom, schreibt uns allerdings, ich wünsche mir, dass in Ihren Sendungen weniger gegendert wird. Wenn zu oft gegendert wird, dann schalte ich um. Und zum Zweiten wünscht er sich, dass in der Sendung Studio 9 der Tag mehr konservativ argumentierende Gäste eingeladen werden. Zwei Themen, glaube ich, die Sie immer wieder erreichen. Das Gendern und eben tatsächlich auch vielleicht der Vorwurf, einseitig zu berichten.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ein wichtiges Thema, das ist ein Thema, was von vielen an uns herangetragen wird, mir auch geschrieben wird, ne? Wir bekommen ja auch viel Post, das ist, nehmen wir auch nicht leicht. Das Thema Gendern, da muss man ein bisschen abstufen, ich glaube, der Hörer ärgert sich vor allen Dingen über die berühmte Sprechpause oder den Gender Gap, den gesprochenen.
HörerInnen.
Genau. Das ist eine Geschichte oder das ist eine Sprachform, die auch hier im Hause umstritten ist. Es gibt viele, die sagen, kommt gar nicht in die Tüte, sowas spreche ich nicht.
Aber es ist uns freigestellt.
Es ist freigestellt. Das haben wir als, habe ich als Intendant und wir als Geschäftsleitung auch diskutiert, weil wir mit vielen Gruppen in der Gesellschaft zu tun haben, in denen das gebräuchlich ist. Sehr stark aus dem Wissenschaftsbereich, aus dem Bildungsbereich, aus verschiedenen Parteien und so weiter. Das gehört zur Wirklichkeit des Deutschlands 2023 dazu und das müssen wir auch respektieren.
Da kommt jetzt aber vielleicht der Vorwurf Eliten.
Ja, aber das mag ja sein, aber ich kann das ja nicht ignorieren, weil es, sagen wir, von Seiten von Wissenschaftlern, jungen Studenten und so weiter geäußert wird, kann ich nicht sagen, dann interessiert mich das nicht. Aber umgekehrt gilt es eben auch, gibt es kein Gebot. In den anderthalb Stunden, in denen wir jetzt hier zusammensitzen, haben Sie das noch nicht bei mir gehört. Ich vermeide das. Ich halte das auch nicht für besonders elegant und gut verständlich, aber ich bemühe mich trotzdem, Männer und Frauen, also die unterschiedlichen Geschlechter, auch in meiner Sprache auch zu reflektieren. Wenn ich ans Publikum denke, denke ich an Hörerinnen und Hörer. Und da ist es nicht damit getan, dass ich die Hörer anspreche. Und so weiter und so fort. Und so machen das viele Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus. Und es gibt eine elegante Form, so eine Sprache weiterzuentwickeln. Und es gibt verschiedene Versuche, Dinge weiterzuentwickeln, wie das in 10 Jahren aussehen wird, was sich durchgesetzt hat. Sprache ist was extrem Dynamisches und Veränderbares. Und das, was von den Menschen angenommen wird, das setzt sich durch. Und das, was als fremd empfunden wird, das bleibt vielleicht außen vor.
Was ich aus Erfahrung nur sagen kann, ist, dass wir in den Redaktionen sehr viel darüber auch diskutieren. Also es wird tatsächlich auch immer wieder wahrgenommen, dass Hörerinnen und Hörer das anders sehen. Aber wir haben ja auch über Jung und Alt gesprochen, natürlich da auch unterschiedliche Ansprüche.
Ach, das an Konservative noch.
Das Konservative, genau.
Ja, der konservativ auch wichtiges, argumentierende wichtiges, Gast. Wichtiges Thema. Ja, also wir wünschen uns, das ist unser Job, Vielfalt darzustellen, Vielfalt auch in den Debatten über alle möglichen wesentlichen Themen. Ob die immer aufzuteilen sind nach konservativ und progressiv, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren war, in der Zeit, in der ich politisiert worden bin. Da gab es ganz klare Vorstellungen, was links und rechts und konservativ und progressiv ist. Das ist nicht mehr so einfach. Meine Kinder sind 18 und 19, die tun sich mit links und rechts und konservativ und progressiv schwer. Aber die haben eine klare politische Auffassung zu bestimmten Dingen. Und die unterscheidet sich im Übrigen auch in vielen Dingen auch von denen ihres Vaters. Und damit muss man umgehen und mit dieser Vielfalt, mit neuen Einschätzungen, wie wichtig ist Klima? Ist Klima ein konservatives Thema oder ist es ein progressives Thema beispielsweise? Da müssen wir umgehen, da brauchen wir tatsächlich eine Vielzahl von Stimmen. Das ist ja auch in der Nachbetrachtung, in der ganzen Corona-Berichterstattung, ist das ja auch ein Thema. Wie viele unterschiedliche Einschätzungen haben wir im Programm gehabt? Sind wir der Sache gründlich auf den Kern gegangen? Haben wir das gut hinterfragt? Konnten wir den Menschen auch eine Hilfe sein? Konnten wir sie unterstützen in ihrem Leben? Das sind Fragen. Medien müssen selbstkritisch sein, müssen reflektieren, wie sie über bestimmte Themen Bericht erstattet haben. Und das machen wir auch. Und die Luft haben wir und die Möglichkeit haben wir hier im Haus auch.
Dieter Graf, unser Hörer, ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Graf.
Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Reue.
Was haben Sie an Anregungen, Kritik oder Lob anzubringen?
Oh, ich hätte vieles zu sagen. Ich habe mir ein bisschen was notiert. Ich bin leider sehr erkältet, aber die Gelegenheit, das bei der Sendung zu sagen, kam goldrichtig. Also allgemein möchte ich sagen, das ist ein ausgesprochen guter, ausgewogener, weitläufiger Sender, der in die deutsche Radiolandschaft rein muss. Wir hören 0 bis 24 täglich Deutschlandradio Kultur. Wir halten die Auswahl der Sendungen und die Präsenz der Sendungen für ausgesprochen gut und besser. Hervorragend ist nach unserer Einschätzung die Musikredaktion, wenn wir also Beiträge hören, da wird Musik eingespielt, die nicht unbedingt zum Thema sein muss, dann sind das exemplarisch gute Stücke, dass wir immer sagen, tolle Musik haben die heute wieder. Problem sehen wir manche oder höre ich manchmal, dass sie Umschaltprobleme haben. Das hängt wahrscheinlich mit der Zusammenschaltung der verschiedenen Sender, RIAS und Köln und Radio DDR zusammen, dass sie unterschiedliche Techniken haben. Teilweise fällt der Ton aus. Mal 2 Sekunden, mal 5, mal auch ein bisschen länger. Das ist ein bisschen schade, aber wenn man weiß, wo das herkommt, ist das nicht weiter problematisch. Was wir noch sagen, die ausgewogene Ost-West-Repräsentation. Kein Sender in der Bundesrepublik ist so ausgewogen mit seiner Themenauswahl, mit der Darstellung von Gegebenheiten in den Regionen, wie Deutschlandradio Kultur, Deutschlandfunk und so weiter. Mhm. Das fällt uns immer wieder auf, dass sie sich diesen Themen, die auch in den neuen Bundesländern relevant sind, immer mal wieder wenden und das nicht als Bonmot machen, sondern dass es Bestandteil ihrer Sendepolitik ist. Das empfinden wir sehr positiv. Ja. Und noch ein Punkt zum öffentlichen Recht. Ich wünsche mir, dass diese öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland bestehen bleiben. Ich hätte Angst vor den Entwicklungen wie in England und Österreich. Und wenn mal was schief geht mit Schlesinger-Problemen und das war ja doch ein bisschen heftig.
Also Sie sprechen den Skandal beim RBB an.
Ja, dann muss man das aufarbeiten und dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Aber dass man damit die öffentlichen rechtlichen Sender in Deutschland in Frage stellt, halte ich für völlig überzogen und nicht angemessen dem Bildungsauftrag, den wir auch in Deutschland haben.
Der Bildungsauftrag, da sprechen Sie was Wichtiges an, Herr Raue. Bildungsauftrag nach wie vor auf jeden Fall eine der wichtigen Säulen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, vielen Dank, Herr Graf, auch für die netten Worte und für das Lob. Das tragen wir natürlich gerne weiter. Bildung ist natürlich vor 20, 30, 40 Jahren war Bildungsfernsehen, Bildungsradio eher Schulfernsehen, Schulradio, hatte eine andere Zielrichtung. Heute ist es so, dass wir ja in einer Situation leben, wo wir selbst das Gefühl haben, die Wissenschaft hat ein enormes Tempo. Das Corona hat uns da ja sehr darauf hingewiesen, wie die Bildung hat ganz neue Anforderungen im weitesten Sinne. Und wir merken, dass Themen aus dem Forschungsbereich, aus dem Wissenschaftsbereich, aus dem Bildungsbereich von Menschen unterschiedlicher Generation sehr stark nachgefragt werden. Es gibt ein großes Orientierungsbedürfnis und dem kommen wir sehr gerne nach. Wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die aus den Fachwissenschaften kommen und eine besondere Expertise haben, diese fachwissenschaftlichen Themen auch gut verständlich auch darzustellen. Und das wird auch sehr gefördert. Aber das ist ganz klar, das ist ein Signal des Publikums. Wir sind interessiert am, erklärt uns die Welt, erklärt uns das, was in der Wissenschaft passiert. Und dieser Aufforderung kommen wir auch sehr gerne nach.
Herr Graf, ein schönes Wochenende wünschen wir noch.
Darf ich noch zwei Punkte sagen?
Nee, einen vielleicht, weil wir haben noch ganz viele E-Mails.
Nur einen Punkt.
Und auch Hörer.
Etwas erschrocken oder etwas weniger erfreut bin ich über die neuen Sendungen, die jetzt im Radio auftauchen bei Deutschlandradio Kultur. Und zwar zum Beispiel die Sendung Plus Eins am Sonntagvormittag und jetzt auch Care Friday am Freitag, 14 Uhr. Das kann ich nur unter Laberradio abtun. Da sind Moderatoren am Werk, die wenig Sachverstand haben, die nur über Allgemeinplätze labern. Das ist nicht das Radio, was ich mir wünsche. Ich sehe natürlich ein, dass sie diese Sendung reinnehmen, um ein anderes Publikum zu gewinnen. Dann sind wir aber raus, dann schalte ich ab.
Das Sie meinen den Casual Friday. Was Ihre Kritik ist, ist Ihnen nicht fundiert genug? Ist Ihnen in der Ansprache
gefallen? Es ist oberflächlich. Oberflächlich. Ja, da wird gelabert, so wie man sozusagen an den Handys rumlabert, ohne eigentlich was sagen zu wollen und so weiter.
Herr Graf, ich würde, Herr Raue, an dieser Stelle vielleicht ganz gut, wo probieren wir in unserem linearen Programm, also das, was ausgestrahlt wird, was zu empfangen ist, also jetzt nicht online, sondern in unserem linearen Programm, wo probieren wir was Neues aus? Wenn Hörerinnen und Hörer, wie Herr Graf beispielsweise, 14 Uhr Kompressor ist ein jüngeres Programm oder ist ein insgesamt der Spagat jung-alt? Wird ja, muss ja immer wieder gemacht werden, auch in der Sprechweise beispielsweise. Ein Hörer wie Herr Graf stört sich daran. Wie gehen wir damit um?
Ja, das ist ja auch völlig respektabel, was Herr Graf sagt. Dennoch ist es so, dass die Geschmäcker halt sehr, sehr unterschiedlich sind und dass auch die Generationen sich anders entwickeln in ihren Anforderungen und Dinge, die wir vor 20 Jahren als überhaupt nicht politisch und relevant angesehen hätten. Das berühmte Thema Achtsamkeit ist ein Thema, wo meine Generation erstmal denkt, was soll denn das? Ist das nicht irgendwie ein Privatvergnügen von jedem Einzelnen oder was etwas, was man unter Freunden und Bekannten miteinander spricht? Aber das ist doch kein Thema für einen Kultursender oder für einen Informationssender. Aber wenn Sie mal mit Menschen reden, jüngerer Generation, haben die eine ganz andere Definition von dem, was politisch relevant ist, was wesentlich ist und was auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk thematisiert werden soll. Solchen neuen Formaten muss man, wäre mein Appell auch an Herrn Graf und andere, auch eine Chance geben, sich zu entwickeln. Das sind ja Suchbewegungen. Nichts ist fertig. Das wird nicht vom Baum gepflückt und ins Programm gebracht, sondern das wird von Menschen gemacht, weiterentwickelt, kritisiert, nochmal verändert und so weiter. Und da würde ich immer dafür plädieren, ein bisschen geduldig zu sein und ein bisschen solchen neuen Formaten eine Chance zu geben, sich zu entwickeln und ein Profil zu entwickeln.
Übrigens, unser Hörer Janis Pitsch, vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Richtung, also die Erklärung dessen, was wir machen. Er schreibt uns und sagt, also in einer der Interviewsendungen zum Thema des Krieges gegen die Ukraine kam an Sie die Anfrage, weswegen Sie so in Anführungsstrichen einseitig über die Thematik berichten. Es wurde daraufhin äußerst differenziert geantwortet, dass man diese Wahrnehmung bereits in die Berichterstattung einbezogen habe. Aber es wurde eben auch begründet, weshalb und aufgrund welcher Recherchen und Informationen genau so berichtet wurde. Wenn ich also an Ihrem hervorragenden Programm über einen, ja, also einen Verbesserungsprozess Verbesserungsvorschlag äußern soll, wäre es dieser: Geben Sie regelmäßig Auskunft darüber, wie die Informationen, die Sie an uns Hörer herantragen, zustande kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies Vertrauen in Ihre journalistischen Leistungen schafft und bestärkt. Das geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie die Kritik des eben genannten Hörers, neue Dinge ausprobieren. Also wie kommen wir auf etwas? Was sagen Sie?
Da hat sich wirklich grundsätzlich was geändert. Vor 20 Jahren hätten Fernsehmacher, Radiomacher, Zeitungsmacher gesagt, wie wir zu unseren Storys kommen, zu unseren Geschichten kommen, welche Schwierigkeiten wir dabei haben, geht das Publikum nichts an, das langweilt das Publikum nur. Aber die Arbeit über die sozialen Netzwerke, die digitale Veränderung, ein ganz anderes Bewusstsein für die Entstehung von Medien hat dazu geführt, dass Menschen sehr interessiert daran sind, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir zu unseren Themen kommen, wie wir recherchieren. Und wenn Sie sich die Podcasts anschauen, es gehört zu den Elementen, den prägenden Elementen von guten Podcasts, dass die Entstehungsgeschichte der Story auch mit in die Story einbezogen ist. Und das wird von vielen jüngeren Menschen auch sehr geschätzt. Ich glaube, da ist wirklich etwas in der Bewegung. Wir sind nicht mehr, sagen wir mal, in einer Parallelwelt, wo wir die Themen aufbereiten und den Menschen bieten und sagen, so, jetzt hört sie, seht sie, schreibt uns, ob er sie gut findet oder nicht und fertig, sondern wir sind in einer Zeit, wo wir auch stärker darüber öffnen müssen, wie wir arbeiten, wo wir Fehler machen, wo wir gut liegen, wo wir in die Sackgasse gelaufen sind und wie wir auf Kritik der Hörerinnen und Hörer auch reagieren.
Also einerseits der Blick irgendwie hinter den Kulissen, also das häufiger mal machen und gleichzeitig, Sie sagen, auf Hörerkritik, Hörerinnenkritik reagieren. Wie kommt die eigentlich an Sie ran? Kriegen Sie regelmäßig vorgelegt, was Hörerinnen und Hörer uns schreiben? Also wenn ich jetzt hier nur mal eine Zahl habe, wir haben, glaube ich, beim Hörerservice, also der klassische, die Mail, die uns geschrieben wird, die Briefe, die uns erreichen oder auch Anrufe, sind irgendwie an die 70.000 innerhalb von 10 Monaten Hörerinnen und Hörer, die sich an uns wenden.
Ja, also die Dinge werden... kommen über verschiedene Kanäle auf uns
zu. Das war jetzt noch nicht online genannt.
Das ist klar. Manches erreicht mich selbst, manches erreicht die Redaktion, die Bereich, den Hörerservice. Und wir haben seit einiger Zeit auf Wunsch unserer Gremien, also Hörfunkrat und Verwaltungsrat, haben wir einen Gesamtblick auf die Kritikentwicklung im Laufe eines Jahres. Also wir machen einmal im Jahr einen Bericht, was im Laufe des Jahres besonders kritisiert worden ist, was besonders gelobt worden ist, wo es da Veränderungen gibt. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit. Mein armer Kollege Stefan Maas, den muss ich bei der Gelegenheit mal nennen, der hat das immer an der Hacke und muss das alles zusammenbringen und auch überblicken, was da passiert ist. Aber das stößt auf ein ganz, ganz großes Interesse auch unserer Aufsichtsgremien, aber auch von uns Kolleginnen und Kollegen, weil wir dadurch so einen gewissen Spiegel auch vorgehalten bekommen. Das ist ja nicht immer so, dass man sagt, ja, das ist genau so richtig und so weiter. Sie können sich vorstellen, dass in der ganzen Corona-Zeit die Diskussion ganz andere Farbe hatte, als jetzt das Ganze hat. Aber es ist ein ganz wichtiger Spiegel. Hörer und Hörerinnenkritik spielt eine große Rolle bei uns im Haus.
Viele Hörerinnen und Hörer rufen uns an. Christoph Küster hat lange gewartet und jetzt sind Sie dran, Herr Küster. Schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin der Nils Küster, also dann ist das irgendwie falsch verstanden worden, aber ist ja auch nicht schlimm.
Hauptsache, ja, Sie sind jetzt dran.
Ja, ich möchte einfach mal sagen, dass Sie so einen tollen Sender machen. Da geht mir morgens immer die Sonne auf, wenn ich das Radio anmache. Und was ich besonders schätze, sind diese vielen hochqualifizierten Beiträge Ihrer Gesprächspartner und diese tolle Moderation von Ihren Kollegen Moderatoren. Also ich bewundere, dass sich Deutschland noch dieses Qualitätsradio leistet und bin da wirklich dankbar und bitte, bitte, bitte machen Sie weiter.
Und sind auch bereit dafür die 18,36 Euro zu bezahlen, weil das ist ja immer wieder ein großes Thema. Wie viel sind wir bereit zu zahlen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder Herr Rau?
Entschuldigung, also wenn man jetzt mal 2 Schachteln Zigaretten ausgibt oder ins Kino geht, da sind 18 Euro ja auch ratzfatz weg.
Auch eine Einstellung.
Ja, das vielen Dank im Übrigen für das Lob. Es ist ja so, wir machen Programme, Sachen Kultur, Wissen, Information. Es ist ja kein, es ist ein Publikum, mit dem wir Millionen Menschen erreichen, aber es ist natürlich keines, dem wir 70 Millionen, 60 Millionen Deutsche jeden Tag, sagen wir vor das Radio, zwingen. Insofern sind wir sehr dankbar, dass, alle Bürger ihr Schärflein dazu beitragen, dass wir auch aufwendige Feature machen können, Hörspiele, dass wir neue Musik auch aufzeichnen können und unterstützen können. Dieses System des Rundfunkbeitrags ist eben auch ein solidarisches System, was ermöglicht, dass viele Angebote gemacht werden, die über eine reine Massenfinanzierung gar nicht zu finanzieren werden. Wir bekommen 54 Cent vom Rundfunkbeitrag für unsere Programme und sind da sehr glücklich damit und sind sehr froh darüber, dass die Menschen uns auf diese Weise auch unterstützen.
Herr Küster, danke schön für Ihren Anruf. Das Lob haben wir gerne entgegen. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Auch, danke schön.
Mandy T. hat uns geschrieben und schreibt, ich bin im Gegensatz zu anderen Stimmen eine vergleichsweise, in Anführungsstrichen, junge Hörerin. Ich bin 29 Jahre alt, bin treue Hörerin seit 6 Jahren. Von einigen meiner Freunde, die meisten Studenten in ihren 20ern, weiß ich, dass es ihnen genauso geht. Ich persönlich bevorzuge Deutschlandfunk Kultur, meine Freunde zum Teil Deutschlandfunk Nova. Durch ihre verschiedenen Formate, die gute Musik und doch auch durch die politischen Themen werden jüngere Menschen definitiv erreicht. Das ist am Puls der Zeit. Also vielen Dank. Maximilian August schreibt, ich bin 31 und höre Deutschlandfunk Kultur seit ca. 10 Jahren als Teil meiner Morgenroutine, meine Güte. Also als Teil meiner Morgenroutine und ab und zu im Alltag zu Hause, zum Beispiel beim Kochen oder Putzen. Als Millennial höre ich euren Sender natürlich auf der Smartphone oder im Browser oder in der App. Ein besonderes Lob möchte ich der musikalischen Auswahl aussprechen. Ich habe viele Bands über die Jahre entdeckt. Als Kritik würde ich äußern, vielleicht sich ein bisschen mehr auf das Kultur im Namen konzentrieren. Weniger Reportagen über die Wasserkrise in Afrika, Missbrauch in der katholischen Kirche, mehr Formate wie Lesart, mehr News über neue Ausstellungen, Bucherscheinungen, vielleicht aktuelle Diskurse aus dem Feuilleton. Aber insgesamt, keep up the good work. Die App, die Nutzung über Smartphone im Browser. Wie viel Konzentration ist in den letzten Jahren da reingeflossen?
Sehr viel, aber es ist noch zu wenig. Das ist jetzt kein Vorwurf, das haben wir ja selber verantwortet. Aber es ist so, dass gerade jüngere Menschen, man spricht so von der Schallmauer 39, also Menschen unterhalb von 39, weniger das sogenannte lineare Radio nutzen, also das Radioprogramm über DAB oder UKW, sondern viel stärker ins Netz gehen, viel stärker einzelne Angebote abfragen, über Plattformen gehen, kommerzielle Plattformen, in denen wir ja auch vertreten sind und unsere Programme so nutzen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben ein sehr treues, tolles, großes Publikum, was unsere althergebrachten linearen Radioprogramme hört. Aber wir haben eben zunehmend auch viele junge Menschen, die ganz anders nutzen. Dazu machen wir beispielsweise in den nächsten Wochen eine Modernisierung unserer Audiothek. Die ist für uns sehr wichtig. Das ist gewissermaßen unser Portal oder das Portal in unsere Deutschlandradio-Welt, was wir allen bieten über ihr Smartphone, wie auch immer. Und das wird freundlicher zu nutzen, also es wird einfacher zu nutzen, es wird besser personalisierbar. Jeder kann, sagen wir mal, seine Favoriten auch stärker dort einbringen. Das Streaming, also das direkte Nutzen unseres Programms, wird nochmal einfacher gehandelt. Also das wird, glaube ich, ein ganz toller weiterer Schritt in der Modernisierung dieser Audiothek. Und das ist nur eines von vielen Versuchen, wie wir jüngere Menschen auch besser für unser Audio und unsere Radioangebote gewinnen wollen.
Jetzt haben wir gerade vorher gehört, also Deutschland Radio bekommt 54 Cent von den zu entrichtenden Gebühren, Beiträgen, Rundfunkbeiträgen. Jetzt sind die ja nur einmal auszugeben. Jetzt steht aber linear und digital, muss beides entwickelt werden. Also das heißt, das ist doch ein Spagat, oder ist es keiner?
Ja, das ist ein Spagat, der hier den Kollegen.
Irgendwo muss das Geld abgezogen werden.
Genau, es wird verteilt. Es wird nicht abgezogen, es wird verteilt, es werden neue Schwerpunkte gebildet und das doch in erheblichem Umfang. Das ist ein sehr schmerzhafter Weg und das fordert vielen viel ab hier auch im Haus. Wir bekommen kein zusätzliches Geld von außen für solche neuen Investitionen, sondern wir müssen es intern finanzieren. Das heißt, wir müssen an manchen Stellen weniger machen, an manchen Stellen dafür Neues machen. Aber wie das ist ja in der Autoindustrie oder in anderen Gewerben ganz genauso. In solchen neuen Orientierungen sind natürlich auch immer viele neue Chancen, auch neue Möglichkeiten für kreative Ideen und kreatives Tun. Insofern wird das auch sehr unterstützt, aber es fordert viel ab, weil es auch ein Abschied von manchen Dingen aus der Vergangenheit ist.
Na, vieles ist auch ein Abschied. Beispielsweise fehlen vielen Leuten ja die ausführlichen Texte, wenn sie im Netz das Audio hören. Da sind Umstellungen, Umstrukturierungen passiert. Also wir haben vom Hörerservice bekommen, dass also keine Skripte mehr zur Verfügung gestellt werden, wird kritisiert. Dass Suchfunktionen nicht gut funktionieren, wird kritisiert. Also viele hadern dann doch auch damit.
Ja, das ist richtig. Das nehmen wir auch ernst. Das ist ja auch, ernste Kritik. Allerdings muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass wir seit vielen Jahren auch durch den Gesetzgeber, durch die 16 Länder, durch die Rundfunkkommission, durch das Gesetz dazu gezwungen sind, unsere Textanteile deutlich runterzufahren. Wir dürfen keine Zeitung im Netz machen. Das ist absolute Priorität. Wir dürfen mit Gebührengeldern keine Konkurrenz zu den Angeboten der Verlage machen. Wir sind ein Radiosender mit Schwerpunkt Radio und Audio. Das heißt nicht, dass da kein Text aufzutauchen hat und dass die Texte irgendwie völlig verbannt sind. Aber sie haben eine untergeordnete Rolle, sie haben eine begleitende Rolle, sie haben eine erklärende Rolle und sie dürfen nicht zum zentralen Element unserer digitalen Angebote sein. Das ist gesetzliche Lage, also es ist Lage durch den Telemedienauftrag und das Gesetz dazu. Und wir setzen das jetzt peu à peu um, weil wir auch die Mittel, die wir für die Textproduktion verwenden, auch für neue digitale Angebote verwenden wollen.
Wobei man natürlich auch sagen kann, Barrierefreiheit muss auch gewährleistet sein. Ja, vielleicht sind viele Leute über Texte gekommen, die erst sich dann das andere erschließen können.
Da werden wir uns auch was Cleveres überlegen.
Also ja, Überlegungen. Apropos Überlegungen. Wie gehen Sie, wir hatten gesagt, also wir wollen so ein bisschen noch darüber sprechen, wie kommen wir in Dialog mit den Hörerinnen und Hörern? Ein großes Projekt ist ja zum Beispiel das jetzt seit einigen Jahren jährlich wechselnde Denkfabrik.
Mhm. Ja, also das ist mein besonderes Baby. Das machen wir seit einigen Jahren und die Idee ist, dass man verschiedene Themen zur Auswahl stellt, unser Publikum abstimmen lässt und da kommt jedes Jahr immer wieder auch ein überraschender Dreh raus. Im letzten Jahr ging es darum, von Hand in den Mund, wenn man von der Arbeit nicht leben kann. Das heißt, wir haben uns mal um prekäre Arbeitsverhältnisse gekümmert, ein ganzes Jahr lang mit in den Sendungen, mit Veranstaltungen jenseits des Senders, mit Kooperationspartnern, öffentlichen Veranstaltungen, Diskussionen. Das war sehr ertragreich und dieses Jahr ist es die wehrhafte Demokratie, auch durch die Hörerinnen und Hörer gewählt mehrheitlich. Auch ein ganz spannendes Thema. Wir erleben die Diskussion in allen Ländern Europas, auch in Amerika. Wie muss eine Demokratie sich aufbauen, um sich gegen ihre Feinde wehren zu können? Das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Das Besondere an der ganzen Geschichte, und das merken wir ein bisschen, finde ich, auch heute Morgen in diesen 2 Stunden, der sogenannte Dialog mit dem Publikum, der hat einen anderen Charakter bekommen, als das noch vor 30, 40 Jahren war. Vor 30, 40 Jahren bestand die Beteiligung der Hörerinnen und Hörer darin, dass sie Fragen gestellt haben und der kluge Onkel im Radio hat das dann beantwortet und dann kam die nächste Frage. Heute waren viele Einwände und viele Bemerkungen ja in Richtung qualitative Weiterentwicklung gerichtet. Also die Hörerinnen und Hörer haben klare Vorstellungen, wie sie Radio weiterentwickeln wollen, was sie gerne hören wollen, was sie stärker haben wollen, was sie weniger stark haben wollen. Deswegen ist meine Auffassung, dass der Dialog mit dem Publikum nicht darin enden kann, wie gut bin ich, wie schön bin ich, findet ihr das unterstützenswert oder nicht, sondern der Dialog mit dem Publikum muss in eine gemeinsame Medienproduktion enden. Und dazu ist diese Denkfabrik auch ein Schritt.
Denkfabrik ein Schritt. Auch andere Publikumsdialoge, wie können die aussehen? Also wenn wir jetzt mal absehen davon, dass man natürlich über Social Media mit den Hörerinnen und Hörern.
Das ist ein ganz wichtiger Teil, weil das sind ja technische Möglichkeiten, die man vor vielen Jahren überhaupt nicht gehabt hat. Aber wir machen offene Sendungen wie Studio 9 aus dem Humboldt-Forum, wo Menschen, die im Humboldt-Forum Passanten sind, sich in die Sendung
aber
einbringen
können.
Aber
auch viele können, vorher sich das schon
sich vorher melden. Ja. Das ist ein offenes Diskussionsformat. Aber wie gesagt, es ist bei diesen ganzen neuen Formaten geht es vor allen Dingen darum, das Publikum aus der Statistenrolle rauszuholen oder aus der Stichwortgeberrolle herauszubringen und hin zu einem Dialog zu bringen. Das ist der wesentliche qualitative Schritt, der im Übrigen auch von der Rundfunkkommission, auch von den neuen Rundfunkgesetzen auch gefordert wird. Der Publikumsdialog ist ein ganz wichtiges Element in einer Demokratisierung des Medienangebotes.
Übrigens eine Hörerinnenanmerkung, weil Sie auch gerade sagen, Entwicklung, hat Anne Pustlauk uns geschrieben, mehr Männer in Frauenthemen und umgekehrt. Sie hört sowohl Deutschlandfunk Kultur als auch Deutschlandfunk als auch BBC World Service. Beim Hören habe ich manchmal das Gefühl, dass bei der Wahl von Experten und Expertinnen über verschiedenste Themen der BBC World Service ein besseres Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern hat als Deutschlandfunk Kultur. Gibt es, also darüber hinaus kommen eher Frauen untypische Themen wie Technik oder Finanzen öfter mit Frauen zu Gehör. Männer untypische Themen sind dann öfter Männer zu hören. Gibt es hierzu Zahlen im Deutschlandfunk Kultur? Wird darüber nachgedacht, fragt sie.
Also dazu gibt es keine statistischen Messungen, aber ich weiß, dass in den Redaktionen da sehr offen und deutlich darüber diskutiert wird, wen man einlädt. Und da spielt Frau Mann und in welcher Rolle auch schon eine starke Rolle. Wir haben sehr engagierte und kreative und hochkompetente Kolleginnen, die aktuelle Redaktionen leiten und auch diese Themen einbringen. Da ist echt was dran. Ne? Das ist eine Sache, aber das ist nicht Deutschlandradio spezifisch, sondern ich glaube, wir haben uns an bestimmte Dinge, ich meine, wie lange hat Deutschland gebraucht, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Bundeskanzler auch mal eine Bundeskanzlerin ist. Und da ist unsere Gesellschaft im Wandel. Und ich finde, darüber kann man wirklich trefflich nachdenken. Aber da verändert sich natürlich auch in der Wissenschaft, in der Industrie, in den Betrieben und so weiter etwas. Wir haben eine DGB-Vorsitzende. Also in vielen Organisationen ändern sich die Dinge und da gibt es dann nicht mehr diese merkwürdigen
Aber man muss auf jeden Fall aufmerksam bleiben, dass man nicht einen bestimmten Blickwinkel
immer wieder
reproduziert. Also von daher, Hinweise sind uns viele entgegengebracht worden. Ich will sie kurz nur noch mal zusammenfassen. Studio 9 am Sonntag wird häufiger gebeten. Es wird darum gebeten, Hintergrund, Weltzeit, Alltag anders ein bisschen länger zu machen. Es wird darum gebeten, die Tonart, Musiksendungen sind in die Nacht abgeschoben, könnte man nicht ab 20 Uhr wieder senden. Die Tonart. Also unterschiedlichste Anregungen sind hier gekommen. Ich will jetzt schließen. Wir sind am Ende unserer Sendung mit Christiane Pistorius aus Berlin. Mir liegt am Herzen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Zum Beispiel höre ich ihre momentan laufende Sendung jeden Sonnabendvormittag. Mal interessieren mich die Themen, mal weniger. Aber das ist halt so wichtig, ist mir, dass wie bisher immer mein Radio ich einschalten kann, egal ob zu Hause oder im Auto oder sonst wo. Und ihre Sendungen verfolgen mich. Gegebenenfalls kann ich mich dann auch beteiligen. Und Uwe Herbst schreibt, bitte, bitte den Senderverlauf beibehalten. Es kann nicht jedem recht gemacht werden, Hörer an unterschiedlichen Zeiten durchs Dreischichtsystem. Also auch Thomas Standares schreibt, ein großartiges Programm, Deutschlandfunk Kultur muss nicht alles sein. Also man muss dann auch eine Auswahl treffen, Herr Rauer, oder?
Ja, aber das ist ja immer der Anfang eines Dialogs. Ne? Wir machen einen Vorschlag, wir bieten Themen an, nehmen wahr, wie die angenommen werden und welche Veränderungsvorschläge das Publikum hat oder aber auch die Kolleginnen und Kollegen in der Nachdiskussion und dann verändern sich die Dinge. Medien, die glauben, sie könnten in 20 Jahren noch so sein wie jetzt, die haben keine Zukunft.
Und deswegen sind wir im Kontakt mit unseren Hörerinnen und Hörern. Unter anderem heute gewesen mit dem Intendanten Stefan Rau. Herr Rau, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Nicht zu danken.
Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, die zum Teil nicht rangekommen sind und uns loben wollten. Wir wollten vor allem auch Anregungen hören, die vielleicht auch mit Kritik verbunden sind. Deswegen haben viele dieser E-Mails vorgelesen. Danke aber für Ihre rege Beteiligung.